Okay, alles klar. Schön, dass ihr da seid. Für die, die ganz hinten stehen, hier vorne sind auch schöne Plätze frei. Da kann man sich gut konzentrieren. Ich habe auch den Wunsch an euch, dass ihr nochmal so richtig dreiviertel Stunde mitdenkt und danach gibt es Hefezopfessen. Genau. Kurz zu meiner Person, Hintergrund, damit ihr wisst, wo ich herkomme, was das alles mit dem zu tun hat. Ich komme vom Weißen Kreuz. Das ist ein Verein, der schon 120 Jahre alt ist, aber ganz modern ist. Wir kümmern uns um Menschen, die in diesen Fragen der Sexualethik irgendwo Fragen haben, in Form von sexueller Missbrauch haben wir im Moment sehr viel mit zu tun. Pornografiesucht werden wir überrannt, aber viele andere Fragen wie Pädophilie, Transsexualität, Homosexualität, Verhütung, unfruchtbarer, also unerfüllter Kinderwunsch und vieles andere mehr helfen wir in ungefähr 100 Arbeitskreisen und Beratungsstellen Menschen mit verschiedensten Menschen, die da auch Ahnung haben. Ich habe die Aufgabe, das Werk zu leiten, mache viele Schulungen, bin viel unterwegs und bin verheiratet, eine 21-jährige Tochter, die studiert und das wäre so ganz grob der Rahmen. Ja. Jetzt aber zum Thema. Ich habe ganz viel mit Menschen zu tun, auch im Alltag, die mit der Sexualität nicht klarkommen und ich finde es so schön, hier mal Leute zu haben, die sagen, wir wollen präventiv darüber nachdenken, hoffe ich zumindest. Genau. Von daher wird so einiges kommen, was euch vielleicht interessiert. Es wird sehr intensiv, aber schaut zu. Das ist so ganz grob der Rahmen, wie ich vorgehen möchte. Ich möchte erstmal bewusst machen, dass die Sexualität etwas ist, was Gott geschaffen hat und wirklich nichts Böses ist. Es ist etwas, was jeder von uns hat. Es ist nur oft so kompliziert, äußerst sensibel, aber da möchte ich ein paar Gedanken loswerden, dann ein paar Stichworte sagen, auch zur Realität, wo die Probleme heute stecken. Ohne das zu sehr auszuführen. Vieles von dem, was ich sage, könnt ihr ausführlicher am Stand dann mitnehmen, in Form von Schriften oder auch im Internet. Und dann möchte ich vor allem Zeit haben für die Auswege. Einfach ein paar Ideen, die ich so sage, auch aus der Therapie an Menschen. Worauf ist zu achten? Was ist gesund? Ich finde das so toll, wenn man auch so vor dem Leben steht und nicht alles durchgemacht haben muss. Versucht mal so zu folgen und dabei zu sein. Das ist eine tolle Erfindung Gottes. Irgendwann hat Gott mal gesagt, okay, es ist nicht gut, dass ich allein bin, ich will einen Menschen schaffen. Das hat er auch gemacht. Lass uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Dann hat er einen Mann geschaffen. Das ist jetzt keine Pornografie, das sind Bilder von Michelangelo und Dürer, also Kunst, damit es klar ist. Keine Sorge, ich passe das schon auf. Und irgendwo war das eine Einheit. Und die beiden haben sich verstanden, da war noch keine Sünde im Spiel. Und dann hat Gott gemerkt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Da hat es eigentlich angefangen mit der Sexualität, dass Gott in den Menschen hineingelegt hat, Mensch, da ist jemand, der zu mir passt. Dass wir irgendwie merken, wir gehören zueinander, Mann und Frau. Dann hat er eine Rippe rausgenommen, richtig schön dargestellt hier, ne? Hat die Rippe zur Seite genommen. Und was kann es anders sein? Eine schöne Frau hat er daraus gemacht. Und dann hat er gesagt, das ist doch Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen. Es könnte passieren auf dieser Jugendpfingstkonferenz, dass ihr sagt, okay, da ist doch ein Fleisch von meinem Fleisch, das ist zwischen euch funkt. Das hat mit dieser Schöpfungsgeschichte zu tun. Und dann kommen die zusammen, aber mehr zeige ich euch nicht. Die Bibel spricht so ganz schön davon, dass Sexualität was Wunderbares ist. Ich finde es überhaupt faszinierend. Im 5. Mosebuch heißt es mal, dass die in den Krieg ziehen mussten, ein Jahr befreit waren, wenn sie geheiratet haben, um sich wirklich gegeneinander zu genießen, kennenzulernen. Also was total Positives. Oder Prediger 11, so freue dich, Jüngling, deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. Es ist also legitim, nach den Töchtern und Männern des Landes Umschau zu halten, auch auf so eine Tagung, wobei man da nur so einen ganz kleinen Ausschnitt mitbekommt. Aber wisse, und das steht immer dabei, dass sich Gott für alles um Rechenschaft ziehen wird. Das finde ich interessant, dass die immer wieder wahnsinnig gelobt wird, die Sexualität, die Liebe und dann auch die unwahrscheinliche Verantwortung. Die Sexualität ist äußerst sensibel und anfällig für Gefahren. Und da müssen wir uns bewusst machen, was wir leben wollen. Fand ich auch heute Morgen hervorragend, dass Volker Gekle sagte, wir müssen vorher wissen, was wir leben wollen und nicht im Nachhinein. Oder 1. Korinther 6, Vers 12 steht, alles ist mir erlaubt, aber es dient nicht alles zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Und noch nur ein Vers oder zwei aus Sprüche 5, das ist ein wunderbares Buch. Trinke Wasser aus deiner Zisterne und was quillt aus deinem Brunnen, sollen deine Quellen herausfließen auf die Straßen und deine Wasserbecher auf die Gassen. Habe du sie allein und kein Fremder mit dir. Dein Born sei gesegnet und freue dich der Frau deiner Jugend. Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. lass dich von ihrer Anmut alle Zeit sättigen und ergötze dich alle wegen ihrer Liebe. Das sind so richtig schmalzige, dichterische, verliebte Worte, die man heute ein bisschen anders formulieren würde, aber sie drücken das Wunderbare auch der Beziehung aus. Und dann wieder, mein Sohn, warum willst du dich an der Fremden ergötzen und Herz ist eine andere? Denn er nennt jeden Wege liegen offen vor dem Herrn und er hat Acht auf aller Menschengänge. Immer wieder diese Ermahnung, passt aber auf dabei. Und so hat Gott sich das vorgestellt, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird, seinem Weibe anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Komme ich nachher nochmal darauf zurück. Und ich finde es jetzt wichtig, dass wir uns nicht schämen sollten, die Sexualität, die von Fuß bis Haarspitze überall drinsteckt. Das ist nicht nur der Geschlechtsverkehr, sondern wir sind sexuelle Wesen. Wenn man übers Gelände läuft und sieht da mal zwei Menschen, die sich küssen oder zwei Menschen, die sich umarmen oder herzlich nahe kommen, ist es im gewissen Sinne auch Sexualität. Wie in unserer modernen Gesellschaft sortieren wir das immer so schnell. Ja, das ist dann, wenn es ganz intim wird. Nee, das ist viel mehr. Ich entdecke, dass mir ist dieser Satz wichtig, wir sollen uns nicht schämen, die Dinge beim Namen zu nennen, für die Gott sich nicht geschämt hat, sie zu erschaffen. Das hat schon ein Bischof im 2. Jahrhundert gesagt. Aber wir tun uns schwer damit, das merken wir an folgenden Dingen, dass wir vier Probleme haben, damit umzugehen. Einmal benutzen wir oft Fremdwörter. Man spricht von Klitoris und Koitus und all diesen Dingen. Das drückt manchmal auch schon so ein bisschen aus, dass einem das zu peinlich ist, dass wir keine normale Sprache gefunden haben. Die zweite Form wäre die Verniedlichung, dass man bei kleinen Kindern von Schwänzchen, von Pillermännchen, von Muschi spricht und all diesen Dingen, wo man merkt, ja, irgendwie komisch, weil man kann man nicht normal reden. Ich würde auch nicht sagen, ich gebe euch meine Manus, das ist die Hand. Ne? Irgendwo haben wir da eine andere Sprache. Aber das drückt doch aus, dass wir irgendwas nicht stimmt bei uns. Das dritte ist die Entmenschlichung. Und das merkt man in gewissen Milieus, vor allem wenn wir in Schulen unterwegs sind, dass das wirklich in dieser rauen Sprache abläuft. Ich will es trotzdem einfach mal nennen, wie Ficken, Vögeln, Bumsen. Das sind für mich Hinweise, dass da jemand eine kaputte Sexualität hat. Und was ich in unseren Kreisen oft feststelle, ist, dass man gar nicht drüber spricht. Ich will euch mal sagen, wie ich aufgeklärt wurde. 8 Kinder zu Hause, 0 Ahnung gehabt. Da hat ein Nachbar erzählt, wenn du mal eine Frau humpeln siehst, dann musst du wissen, die hat vorher Sex gehabt. Und immer, wo ich humpelnde Frauen sah, habe ich gedacht, die haben Sex gehabt. Das war meine Aufklärung. Das habe ich jetzt alles nachgeholt. Aber merkt ihr, ich möchte dazu beitragen, auch durch meine Arbeit, wo man jetzt die Scheu verloren hat, über diese Dinge zu reden, wirklich eine natürliche Sprache zu finden in unserem Material, Aufklärungsmaterial für Schüler, für Eltern, für Teenager, alles, was wir da haben, was wir auch noch ausbauen, dass wir eine natürliche Sprache haben. Ich wünschte mir, dass ein 17-Jähriger, der mit seiner Sexualität, seiner Selbstbefriedigung nicht klarkommt, einen 60-Jährigen in der Gemeinde findet, mit dem er normal drüber reden kann. Das wäre so mein Wunsch, dass wir hier eine gesunde Sprache finden. Und ich hoffe, dass dieser Tag ein bisschen dazu beiträgt. Also wir sind sexuelle Wesen, Sexualität ist kein Zubehörteil, das gehört voll zu uns, Sexualität durchdringt den ganzen Menschen, es ist von Gott so gewollt, geschaffen, allein, dass wir einander uns sympathisch finden, verlieben und all diese Geschichten, das hat damit zu tun und Sexualität soll in der Ehe zur vollen Entfaltung kommen und das ist gut so. Das lasst uns mal so stehen in dem ersten kurzen Gedanken. Wir machen einen Blick in die Realität und müssen feststellen, dass durch alle Jahrtausende hindurch und in unserer Zeit vermehrt vieles nicht mehr selbstverständlich ist. Ich kann das nur ein paar Fakten deutlich machen. Da ist Gott, da ist der Mensch, das bist du vielleicht und das sind viele andere Menschen, das gehört dazu. Und normal ist, wenn es gut läuft, dass der Mensch eine Beziehung zu Gott hat und auch zu anderen Menschen und dass es geordnet ist. Und normal ist auch, dass er zu seiner Gemeinde Kontakt hat und normal ist auch, dass er einen Partner findet. Und das ist alles noch okay. Und dann kommen noch so kleine Kinder dazu. Wenn es gut geht. So, das ist das Ideal. Die menschliche Natur sagt aber von Anfang an, dass da was verkehrt ist, dass da eine menschliche Macht dahinter ist, ein Widersacher, der nicht will, dass wir geordnet in der Sexualität leben. Und das ist für jeden ein Kampf, für jeden mehr oder weniger. Und das ist gut, sich bewusst zu machen. Und dann kommt die rote Farbe dazu, die Versuchung. Und dann fängt das an, die Versuchung, auch die Beziehung zu Gott. Sollte Gott gesagt haben, sollte er wirklich gesagt haben, Sexualität in der Ehe? Kann doch nicht sein, es gibt doch fast keinen, der das macht. Also ist man infiziert. Und dann merkt man auch, dann gibt es Geheimnisse zwischen Menschen, was uns täglich was ausmacht in der Arbeit, wie viel Geheimnisse es gibt. Dann wird man isoliert und dann stiftet man andere an, dann werden ganze Familien verseucht durch Pornografie, durch alles Mögliche Und irgendwann ist der Mensch sehr isoliert und das zur Folge hat auch, dass die Gottesbeziehung nachlässt und alles, ja, und der Mensch ist alleine. Und das ist das, was uns so Not macht, dass wir oft unwahrscheinlich einsame Menschen haben. Ich betreue jetzt zum Beispiel einen, der homosexuell ist, 600 Männer durch. Er sagte, ich kann nicht mehr, sagt er, ich bin fertig. Ich kann auch keinen Mann mehr sehen. Schreckliche Beispiele, die wir haben. Ich habe die Woche einen gehabt, der hat in einer Woche 4.800 Euro Handykosten für Pornos gehabt. Und sagt, ich bin pleite, ich kann nicht mehr. Ein anderer hat eine Firma draufgehen lassen, weil er 100.000 zu Prostituierten gebracht hat in einem Jahr. Und vieles andere mehr. Das sind natürlich Extreme und die Extreme kommen zu uns, da sind wir da. Aber vieles hat natürlich auch einen Anfang. Wollen wir mal drei Blickwinkel kurz anschauen, um das Bewusstsein zu wecken. Ich will nur vor allem nachher Zeit haben, euch Hilfen zu geben, wie wir als kernige junge Leute auch befreit in die Zukunft gehen können und da auch eine gute Basis finden. Die Realität der Gesellschaft, kurzfasst zur Selbstbefriedigung, zur Pornografie, ohne das zu lange auszuführen. Ich habe hier eine Studie von der Universität Hamburg und Leipzig, die haben sich Gedanken gemacht, was ist eigentlich los in unserer Gesellschaft? Warum heiraten immer weniger Leute? Und da gibt es ein paar interessante Fakten. Ein heutiger 60-Jähriger war mit 30 Jahren zu 69% verheiratet. Heute sind das noch 16%, die mit 30 Jahren verheiratet sind. Zusammen wohnend und feste Beziehungen waren es damals 10, heute 29%. Getrennt wohnen und feste Beziehung 5%, heute 25%. Also man hat eine Beziehung, auch sexuelle, intime Beziehung, aber nur nicht verbindlich auf Dauer. Und bei Singles ist es 29%. Man ist mehr alleine. Ups, falsche Taste gedrückt. Gut, dann feste Beziehung hatte ein 60-Jähriger mit 30 Jahren 1,9. Das wird dann genau definiert mit Verbindlichkeit, Intimleben und alles Mögliche. Und das sind heute 3,7 feste Beziehungen, die ein 30-Jähriger hatte. Drei Trennungen erlebt hatten 15%, heute sind es 58%. Merken wir, wie viel Verletzung dahinter steckt. Das sind nur Zahlen, aber das sind Menschen dahinter mit vielen, vielen Schicksalen. Meine Tochter studiert Psychologie in Freiburg, hat jetzt eine Vorlesung genommen über Bindungsfähigkeit und da sagte ein Professor, dass man davon ausgeht, jetzt in den Studien, dass 55% der Deutschen bindungsgestört sind, also nicht fähig sind, anhaltende Beziehungen zu leben. Ursachen sind sehr vielfältig, aber eine davon liegt auch in der kaputten Sexualität. Das Alter der ersten Beziehung ist zurückgegangen auf 18 und Kinder hatten 60%, heute noch 15%. Die Tendenz zu alternativen Beziehungsformen bei Abiturienten ist höher. Man sollte sagen, die sind eigentlich schlauer, aber hier nicht. Die Zeiten zwischen den Beziehungen werden kürzer. Noch kurz die Eheschließungen, die sind in 100 Jahren von 476.000 auf 373.000 gesunken. Die Ehescheidungen sind massiv gestiegen. 1900, 9.000 Scheidungen, war fast gar nichts. Ob das alles immer nur gut war, ist eine andere Frage, aber es sind einfach mal Zahlen, die man hören kann. Und es geht ja heute um die 50%, die sich scheiden lassen. Und das Heiratsalter ist bei Männern von 29 auf 36 gestiegen und von Frauen von 26 auf 32. Geschlechtsverkehr haben 17-Jährige heute zu 73% der Mädchen gehabt. Das war auch vor ein paar Jahren noch weniger mit 56%. 66% der Jungen, Geschlechtsverkehr gleichgeschlechtlich, 17-Jährige, Mädchen 13%, Jungen 6%. 34% geben an, dass der erste Verkehr ungeplant war. Also es ist in Überkommen, 12% verhüten nicht beim ersten Geschlechtsverkehr. Es sind nur Zahlen und Fakten, die kann man mal hören und auf sich wirken lassen. Zahl der Kinder, die also jetzt, wenn man nicht mehr heiratet, es kommen ja trotzdem Kinder zur Welt, weil das auch nicht immer funktioniert mit den Verhütungen. Das waren 1975 noch 8,5% und teilweise jetzt 29%, 30-50% teilweise, je nachdem wo das ist. Da merken wir, unsere Gesellschaft macht etwas mit, was so schleichend passiert, was immer wieder mit Sexualität zu tun hat. 1 Million Männer in Deutschland haben täglich Kontakt zu Prostituierten. Jeder 80. Das heißt, jeder von 40 Millionen Männer ungefähr, jeder 40. täglich. Das sind erschreckende Zahlen. Abtreibungen 114.000 bei 608.000 Geburten, die sind weniger geworden. 1 Million Abtreibungen in 8 Jahren. Die Deutschen haben durchschnittlich 6,3 Sexpartner. Das heißt, nur 9% hat einen im Leben. Viele haben 5, 6, 7, den ich kenne. Also von Frauen kenne ich jemanden, der hatte so um die 400 gehabt. Ein Mann, der Frauen hatte, ist dann zum Glauben gekommen und hat sich radikal verändert. Also es ist eine Not, was dahinter steckt. Das ist nur so ein paar Zahlen kurz. Noch ein paar Stichworte zur Selbstbefriedigung. Das ist so, dass Männer das vorwiegend machen, Frauen auch. Zunächst mal würde ich sagen, das ist etwas total Normales, dass man irgendwann im Leben merkt, oh, ich bin ein sexuelles Wesen. Ich kann mich erregen, das ist schön, da passiert was. Da würde ich nicht gleich von Sünde und von allen möglichen Dingen reden. Nur das Problem dabei ist, und das müssen wir klar sehen, dass da etwas passiert. Einmal ist es so, dass viele dann Fantasien haben, Menschen missbrauchen, Frauen oder Männer missbrauchen und damit eben nicht im Willen Gottes leben. Und das ist kaum möglich, davon wegzukommen, weil wir in dieser sexualisierten Welt leben. Das zweite Problem ist, dass nicht selten daraus eine Sucht wird. Eine Sucht wird, dass Menschen sich mehrmals befriedigen müssen, teilweise dabei verletzen, pervers werden, viele Sachen, die uns beschäftigen und dann eben auch Selbstbefriedigung als Problemlöser nutzen. Von daher finde ich es immer sehr gut, wenn jemand, auch welche These man haben mag, dazu kann man auch draußen mehr lesen, dass man abstinent leben lernt. Ich unterhalte mich immer mit Sexualtherapeuten, ich habe da eine verschiedene Ausbildung gemacht, auch mit nicht-christlichen Sexualtherapeuten, und ich stelle fest, dass dieses Problem der Selbstbefriedigung nicht ein rein typisches Problem ist, weil wir übersensibilisiert sind von unserem Gewissen, sondern dass das überall ein Problem ist. Wir haben die Hälfte unserer Leute, die zur Beratung kommen, nicht fromme Leute. Und immer ist das gleiche Thema. Und die Sexualtherapeuten sagen zum Beispiel, wenn jemand wirklich da gefährdet ist und die ganze Hirnbiochemie schon darauf abgestimmt ist, ein Vierteljahr Abstinenz von Selbstbefriedigung, von Pornografie, von Ehepartner, um wirklich das System zur Ruhe kommen zu lassen. Denken wir mal drüber nach, das ist ein spannendes Thema. Es ist nicht leicht, es ist vor allem wichtig für Menschen, die in der Pornografie gefangen sind, weil da massive Fantasien mitkommen. Da merken wir, wie wir anfällig sind für diese Problematik. Und dann noch kurz ein paar Takte zur Internetsucht. Jede Sekunde werden $3,000 für Pornografie ausgegeben. Jede Sekunde. 28.000 Internetnutzer schauen jede Sekunde neue Pornos. 372 Nutzer tippen jetzt im Moment in jeder Sekunde pornografische Begriffe ein. Das meist genutzte Wort in Deutschland im Suchbegriff ist Sex und Porno und verschiedene andere Seiten. Deutsche Bundesbahn ist zum Beispiel an 36. Stelle, wird ja oft genutzt für Bahnfahrten und so weiter. An 28. Stelle ist eine Pornosendung YouPorn, müsst ihr nicht angucken, will ich keinen neugierig machen, aber da merkt man, wie das verbreitet ist. Ich selber bin da sehr unbedarft, aber ich habe leider jeden Tag damit zu tun. Jeder dritte deutsche Mann und jede zehnte Frau schaut regelmäßig Pornos in Deutschland. Ich kenne das von Jugendtagen, wo anonym gefragt wurde, und ich will sagen, letzte Woche war ich mit unserem Jugendreferenten in einer Schule, haben Unterricht gemacht, jungen Frauen getrennt, war noch eine Frau dabei, und dann haben wir die Jungs gefragt, anonym, wer schaut regelmäßig Porn, wer hat im letzten Monat Pornos geschaut? Das waren von den 18, 16 gewesen. Na? Und dann hat einer gesagt, das ist für mich total normal, was ist denn dabei? Ich schaue jeden Tag Pornos und dann ziehe ich mir eine runter und dann geht es mir wieder besser. Und er merkte, das ist total normal. Das war eine christliche Schule, wohlgemerkt. Ich habe einen Männertag gehabt mit 400 Männern und 45% sagt, wir schauen regelmäßig Pornos. Es ist ein Problem der Sexualität des Mannes vorwiegend. Zunehmend Frauen, Einstiegsalter 11 Jahre, wir haben schon mit Kindern zu tun, jetzt mit einem Vater, der sagte, mein 6-jähriger Sohn kann noch nicht lesen und schreiben, schaut regelmäßig Pornos. Es ist eine Dramatik, was unser Volk erfasst. Sicherlich haben wir einen kaputten Winkel, aber das ist das. Ich gehe längst nicht mehr von der heilen Welt bei den Frommen aus, weil ich sehe, wie viele Jugendleiter, Pastoren, alles mögliche Studenten in dieser Thematik drinstecken. Und da sind wir am Kämpfen, politisch, als auch von den Veröffentlichungen her. Wir haben jetzt ein Symposium, 2 Tage in 3 Wochen, wo wir Leiter einladen, sich dieser Thematik zu stellen und aus verschiedenen Blickwinkeln da was zu machen. Das haben sich schon eine ganze Menge angemeldet. Interessanterweise 75% Männer, aber das ist ja meist so. Ja, was sind die Folgen noch kurz noch? Man könnte zu dem Thema so stundenlang was erzählen, auch viele Zahlen, Statistiken, Folgen, Ursachen. Hier nur ein paar Folgen, das ist mir wichtig für die unter uns, die sagen, Mensch, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe da auch Mühe mit. Immer wieder diese Bilder, immer wieder diese Seiten, immer wieder dieses Kino. Das muss man sich mal bewusst machen. Bei Jugendlichen sind das oft falsche Schönheitsvorstellungen. Also man denkt oft, im Internet sind die alle perfekt, ohne Pickel, ohne Runzel oder sonst was. Im Leben, wenn man euch so schaut, seid ihr total hübsch und nett, aber mittelmäßig wie ich. Ich will ja keinen verletzen hier, ne? Aber die Realität ist eine andere. Und vor allem ist der Mensch eben nicht nur das Äußere. Es ist vor allem das, was innen drin ist, die innere Schönheit. Aber das wird hier verbaut. Und deswegen sagen wir manchmal so Pornoabhängige, die sagen, Mensch, ich finde keine Frau, die passt, weil keine an die rankommt, die im Internet ist. Dann kommt hinzu, dass falsche Frauenbilder geprägt werden. Frauen haben immer Lust, im Internet haben die immer Lust, im Leben, wenn man verheiratet ist, wird man das ist sowas anderes. Da kommen die Tage der Frau, da kommen Stimmungen, Stress, Kinder, alles Mögliche. Das Leben ist anders, da ist Enthaltsamkeit was total Normales. Und der Wille der Frau ist dort zweitrangig, der Frau muss funktionieren. Das andere gilt natürlich genauso für Männer, je nachdem, was man dann schaut. Bei Erwachsenen kommt es dann oft zur Impotenz, dass sie für natürliche Menschen gar nichts mehr empfinden, das Eingehen von Beziehungen unattraktiver wird, weil man im Internet ja ständig wechseln kann und im Leben kann man nicht dauernd wechseln, das macht so gut wie keine Frau mit. Treue ist langweilig, es kommt echt zur Eheunfähigkeit. Es sagte noch vor kurzem einer zu mir, ich will auf keinen Fall heiraten, da muss ich mich immer auf eine Frau konzentrieren, das will ich nicht. Pornografie schafft ein Begehren, das nicht erfüllt wird. Die Leute sind immer wieder frustriert. Es ist eine richtige Sucht geworden, die langsam in der Politik wahrgenommen wird, in unseren Kreisen noch nicht so, je länger, je mehr allerdings schon, weil man immer mehr auch drüber spricht. Und das eskaliert dann. Manche bleiben auf dem gleichen Stand bei irgendwelchen Bildern, manche schauen sich Vergewaltigung an, Gruppensex, vieles andere mehr, was immer auch ein Stück Ausdruck dessen ist, was dahinter steckt. Und geistlich ist es so, dass viele mit einem schlechten Gewissen leben, das verdrängen, nicht drüber nachdenken, es nicht schaffen, davon wegzukommen. Wie so eine Dia-Show, die immer abläuft. Es sagte jetzt ein Lehrer zu mir, der pornoabhängig ist, sagte, ich scanne jeden Tag, mindestens jede halbe Stunde eine Frau ein. Da kannst du dir dann vorstellen, was du so in der Stadt noch sehen kannst, außer Frauen, sagt er. Nee, das sind nur Frauen, sagt er. Ja, das sind aber mindestens genauso viele Männer. Kannst du dir noch vorstellen, was man noch sehen kann? Ja, weiß nicht, das sind Autos zum Beispiel. Ja, oder die Architektur. Oder bei Frauen kann man auch noch was anderes sehen als nur den Körper. Da gibt es eine innere Schönheit, da gibt es Geschmack, da gibt es viele, viele Dinge. Er ist total darauf fixiert und das ist das, was zunehmend der Fall ist. Und das scheint mir ein richtiger Trick vom Teufel zu sein, unser Volk kaputt zu machen und beziehungsunfähig zu machen. Es gibt dann irgendwann Selbstanklagen und das Gewissen verstummt auch langsam. Es ist ein Kniefall vor negativen Mächten. Ich hatte jetzt mit jemandem ein sehr gutes Gespräch, sehr ehrlich. Und er sagte, weißt du, wenn ich ganz ehrlich bin, du hast jetzt so viel probiert und gemacht. Ich habe den Eindruck, dass du hier wirklich einer unguten Macht verfallen bist. Was hältst du davon, dass wir zusammen beten und davon los sein? Sagt er, das ist genau das, was ich brauche. Ich merke genau, dass hier etwas mich gefangen genommen hat, was nicht in dieser Welt, von dieser Welt kommt. Und wir haben gebetet und er ist frei geworden. Und das finde ich toll, immer wieder zu hören, auch dass Menschen dann auch, manchmal auch von heute auf morgen, manchmal über einen längeren Weg frei werden. Aber es ist ein langer Weg, dazu zu stehen. Die Folgen sind auch im Gehirn zu merken. Es gibt Forschung darüber, dass dann auch bei Menschen, die Pornos viel anschauen, alles sexualisiert ist. Auch bei Web.de oder GMX, die kleinen Bildchen werden sofort wahrgenommen, während einer, der da nicht so drin steckt, das gar nicht so wahrnimmt. Und ich vergleiche es immer gern so mit, wir haben so ein Vergnügungsviertel, das ist die 1 und 2 ist das Wertesystem da oben. Im Punkt 1 hinten im Gehirn werden die Gefühle gespeichert. Und ein richtiger sexuell abhängiger Mensch, der voll sexualisiert ist durch Werbung, Filme, alles Mögliche, ist Pornografie nur eine Form davon, der wird sofort alles scannen und auch hier auf dem Gelände ständig auf Frauen fixiert sein oder umgekehrt auf Männer oder was auch immer dann dran ist bei ihm. Und dann kommt das Verrückte, dass irgendwann die Werte auch geprägt werden. Dass man sagt, das tut doch jeder, ist doch normal, wir leben in dieser Welt, du bist doch verklemmt und all diese Geschichten. Die Werte werden von unserem Leben oft geprägt und nicht mehr unser Leben von den Werten. In der Therapie ist es wichtig, von beiden Seiten her daran zu arbeiten. Und das hat hirnbiochemische Folgen. Internetsüchtige sind süchtig auf die eigene Hirnbiochemie. Da läuft was, hat sich was verselbstständigt, das kann man nachweisen. In der gesunden Sexualität wächst eine gesunde Genussfähigkeit. Wenn jemand enthaltsam leben kann und dann seine Sexualität etwa in der Ehe erlebt, dann merkt er, es ist schön, ist einfach nur schön. Während in der Pornografie immer Frust dahinter kommt und immer nach mehr kommt, weil hier eine Sucht ist, die nicht mehr zu bremsen ist. Und das Glücksgefühl wird abgestimmt. Wenn Menschen nicht finden, was sie begehren, dann begnügen sie sich damit zu begehren, was sie finden. Und das ist leider so, weil viele wirklich Beziehung, Geborgenheit, Zärtlichkeit, Zugehörigkeit, Nähe nicht mehr erleben, auch in vielen Familien nicht mehr da ist, dann versucht man unter anderem auf diesem Weg das auszugleichen. Und das wollen wir unterbinden. Es gibt viele weitere Irreführungen. Das ist nur so ein Stichwort. Sexueller Missbrauch ist dramatisch, was wir zurzeit erleben. Jeden Tag melden sich Leute bei uns. Täter, Opfer, dramatische Geschichten. Eltern missbrauchen Kinder. Jetzt ganz schlimm habe ich erlebt, wie jemand mit 6 Jahren ausgeliehen wurde von der Mutter gegen Geld und fix und fertig ist. Also es gibt schlimme Sachen. Pädophilie, zahlreiche Probleme in der Ehe, Sexsüchte unterschiedlicher Art. Wo kommt das her? Ganz kurz, die Zeit der Aufklärung, die hat schon sehr, sehr viel bewirkt in unserem Land, dass man die Sexualität für eigenständig gesehen hat und nicht als ein Bestandteil des Menschen schlechthin. Das kann man wie abgetrennt erleben und das geht nicht. Es gibt keine Sexualität ohne Folgen. Es hat immer was mit der Psyche des Menschen zu tun. Das ist eine Lüge, die sich da verbreitet hat. Im Materialismus wurde geprägt, heute ist wichtig, morgen ist egal. Hauptsache, heute habe ich meinen Spaß. In der Evolution, Sexualtrieb muss ausgeliebt werden. Die Postmoderne sagt, Spaß muss man haben. Die sexuelle Revolution der 60er Jahre hat vieles bewirkt. Pornografie ist erlaubt. Homosexuellen Paragraph, Abtreibungsrecht, Sodomie, sexuell mit Tieren ist erlaubt. Seit der Streichung des homosexuellen Paragraphen ist das erlaubt. Ich hatte jetzt mit jemandem zu tun, der Sex mit einem Hund hatte, ist aber nicht strafbar. Jetzt wurde aber angezeigt, weil er Tierquälerei gemacht hat vom Nachbarn. Dann wurde angezeigt und auch eine Strafe bekommen, weil er ein Tier gequält hat, aber nicht wegen der Sexualität. Das ist unsere Bevölkerung. Es liegt an dir, wie du deine Sexualität leben willst. Das heißt, du, der hier sitzt und ich genauso, wir sind dafür verantwortlich und nicht der Staat, nicht die Gesellschaft, nicht die Mama, nicht der Papa, nicht die Freundin, der Freund, sondern wir müssen entscheiden, was wollen wir leben. Und wenn du jetzt in Gottes Bahnen leben willst, und davon bin ich überzeugt, dass das Gottes Bahnen sind, ich will sie ja gleich ausführen, dann empfehle ich jetzt ganz genau hinzuhören, denn es ist nie zu spät, auch nochmal einen Anfang zu machen. Und es könnte sein, dass diese Tage dazu dienen, dass ich sage, Mensch, ich will das mal klären, ich will meine Vergangenheit mal aufräumen und da möchte ich euch noch eine ganze Reihe Punkte sagen, aber ich vergesse euch, dass euer Hefezopf in einer halben Stunde auch noch da ist. Also kurz ein paar Gedanken, wo ich einfach in eure, wenn es irgendwie geht, mit ganz viel Liebe auch in eure Herzen hineinsprechen möchte, als einer, der sich leider beruflich jeden Tag mit dem beschäftigen muss, was nicht funktioniert. Der biblische Blickwinkel. Matthäus 5, 28, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat schon in seinem Herzen Ehebruch begangen. Da fängt es schon an, dass wir anfangen, da Raum zu geben. Das werden wir nie schaffen, das nicht zu tun. Keiner von uns. Deswegen brauchen wir den Herrn, seine Kraft, seine Nähe, seine Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Gläubigen, sein Wort, um auch hier geheiligt zu leben. Nur in der Verbindung zu Jesus werden wir überhaupt auf diesen Weg kommen. Und dann mahnt uns das Wort Gottes an vielen Stellen, dass wir der Unzucht fliehen sollen. Jede Sünde, die ein Mensch begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Das ist Eigentum von Gott. Unser Körper, unser Geist hat Gott uns geschenkt. Für die paar Jahre auf dieser Erde sollen wir sie zur Ehre Gottes leben. Und es geht uns nicht schlechter dabei, sondern besser dabei, wenn wir es tun. Das zeigen so viele Menschen, die in diesen ganzen Dingen versumpft sind. Was ist Pornografie, Unzucht? Das ist ein ganz weiter Oberbegriff biblisch. Man kann ganz grob sagen, Ehebruch, Prostitution, Inzest, unehrlicher Sex, das sind alles so Begriffe, die hier gemeint sind. Man kann sagen, auch Unzucht zeitgemäß übersetzt, zwei haben Sex, die es nicht dürfen. So würde man das vielleicht heute formulieren. Dann kommt, ich denke, von der Bibel her sind wir schon klar. Man kann sagen, okay, alles zeitgemäß, glaube ich nicht, weil es doch sich durch die ganze Bibel hindurchzieht in den Aussagen. Wir müssen es trotzdem mit Leben füllen. Ich denke, auf dem Schutt unserer Vergangenheit können wir keine gesunde Sexualität aufbauen. Wir können nicht so tun, wie wenn alles weg ist. Wenn wir da was erlebt haben, wenn wir einen Missbrauch erlebt haben, wenn uns jemand zu nahe gekommen ist, wenn wir uns jede Menge Pornos reingeschaut haben, wenn wir irgendwo abhängig sind, das ist nicht einfach weg. Und das ist so mühsam, wenn man das mitnimmt. Und ich erlebe das manchmal bei Ehepaaren, dass es dann mühsam nachzuholen ist, weil die Sexualität in der Ehe dann nicht funktioniert, weil hier Vorgeschichten sind. Und darum finde ich es wichtig, darüber auch nachzudenken. Ich erlebe, dass oft Leute kommen zwischen 20 und 25, wo ohnehin die drei Lebensfragen anstehen, Auszug von zu Hause, Schulbildung, also Berufsklärung und Partnerschaft und dann Krisen auftreten und dann viele Menschen offen sind, wirklich mal über sich nachzudenken. Und viele, wenn die verheiratet sind, die Kinder aus dem Haus sind und die Ehe sich miteinander beschäftigen muss, dann ist es auch so, dass Leute oft nochmal sich Hilfe geben wollen. Die Identitätsklärung ist für mich ein wichtiger Punkt bei der ganzen Frage der Homosexualität, bei aller Vielschichtigkeit, die das mit sich bringt, auch gesellschaftlich.
Wir haben viel mit Menschen zu tun, die hier eine Neigung haben, sagen, ich kann nicht, ich will nicht und ich weiß nicht, wie ich dazu stehen soll. Und ich merke, wie oft dann hier auch bei Männern gerade die Vätergeschichten eine Rolle spielen als eine wesentliche Ursache. Aber da muss man offen werden und wir sollten auch aufhören, nur so als Fromme zusammenzukommen. Wir müssen auch als Sünder zusammenkommen. Und dann gibt es Gemeinschaft, dann gibt es Hilfe. Es muss ans Licht. Die Wahrheit wird ans Licht. Und wenn Missbrauch da ist, muss es ans Licht. Es gibt Menschen, die alleine klarkommen, aber ich kann euch nur viel Mut machen, auch hier in diesen Tagen die Seelsorge zu nutzen. Auch die Seelsorger, die hier im Raum sind, die ein Schild haben, die sind ja extra dafür da und machen sich Gedanken und lieben euch und möchten euch helfen. Nur den ersten Schritt müsst ihr machen. Ihr würdet es auch nicht wollen, dass ihr euch alle anquatschen. Hast du ein Problem? Willst du was bekennen oder sowas? Dann würden wir sagen, was ist denn jetzt los? Sondern ihr müsst schon den ersten Schritt machen und es kann so befreit sein. Und ich finde es toll, wenn man dann hört von Leuten, Mensch, ich war auf der Tagung und da habe ich den Mut gehabt und das sollte man nutzen. Die Vermeidung seelischen Schmerzes ist die Quelle fast jeden Konfliktes. Also wenn wir das nicht zulassen, irgendwo offen zu sein, dann werden wir das mit uns hineinbewegen, das frisst sich fest und dann ist es oft so kompliziert, in gesunden Beziehungen und dann auch sexuellen Beziehungen zu leben. Da kann dir die Seelsorge weiterhelfen. Also Klärung der Vergangenheit. Was ist drittens zu sagen? Die Meinung zur Selbstbefriedigung. Da kann man wirklich verschiedener Meinung sein und da höre ich viele Meinungen, da höre ich eine ganze Palette. Ich habe das auch verschriftlicht draußen. Aber wichtig ist mir hier nur zu sagen, du musst klären, was du leben willst. Wenn du sagst, ich will das so leben mit jedem Tag, dann würde ich sagen, dann lebt es. Aber du musst es selbst dir auch eine Meinung bilden, warum und wieso. Nicht einfach machen, was das Gefühl sagt. Ich fand es so gut, wie das heute Morgen hieß, wir müssen vorher unsere Werte klären. Wenn du sagst, ich mache das einmal im Monat, okay, dann lebt es. Aber wenn du sagst, ich will wissen, ob ich wirklich ohne Fantasie bin und ohne Sucht bin, dann mach eine Enthaltsamkeit. Und ich finde es toll, immer wieder Menschen zu entdecken, die sagen, ich kann ohne leben. Es ist kein Naturbedürfnis wie Essen und Trinken. Es ist eine Möglichkeit. Nur es ist bei vielen längst eine Sucht geworden und es wird nicht eingesehen. Ich weiß, dass das nicht leicht ist, vor allem für Ledige. Ist sicherlich ein Thema, wo man noch nicht fertig ist, wo wir immer auf dem Weg sein wollen. Vielleicht ist Enthaltsamkeit wirklich eine Alternative und dann kann man darüber nachdenken, was einem dazu helfen kann. Dann sagt ihr vielleicht, ja, okay, einverstanden, Pornografie ist nichts, Selbstbefriedigung, Sucht ist nichts, aber ich habe doch schon eine Freundin und wir wollen doch sowieso heiraten, ist doch klar in einem Jahr. Wenn man auch weiß, dass es oft nicht so weit kommt, klar. Und dann will ich euch nur ein ganz paar kurze Argumente geben, die ich euch gerne sehr ausführlich darstellen würde, weil ich merke, dass mittlerweile auch in der säkularen Welt zu diesem Thema geforscht wird. Da will ich nur ein paar Überschriften nennen, die ihr auch nachlesen könnt. Die Bibel ernst nehmen, Vater und Mutter verlassen, ein Fleisch sein, das ist so ein Grundwort, das auch so gelebt wurde. 5. Mose 22, wenn es zum sexuellen Kontakt kam, dann war Heirat angesagt. Das war wie eine Hochzeit, das war ganz klar, dass es in die Ehe hineingehörte. 1. Korinther 7 heißt es dort, wer sie nicht enthalten kann, soll heiraten. Da heißt es nicht, dann zieht zusammen und dann habt euren Sex und dann genießt es einfach mal, solange es gut geht, sondern dann heißt es heiraten. Das Zweite ist die Bindungsfähigkeit stärken. Die Bindungsfähigkeit, sich festzulegen, wird durch verschiedene Partner geschwächt. Da gibt es Forschung drüber. Die Trennungswahrscheinlichkeit in der Ehe verdoppelt sich bei voreheliger Sexualität, weil das wie so eine innere Erlaubnis ist. Bei Menschen, die als Minderjährige sexuellen Kontakt hatten, liegt die Wahrscheinlichkeit der Scheidung bei ca. 75%. Das sind Zahlen, die sind jetzt nicht im frommen Hintergrund entstanden, die kann man im Internet nachlesen, zusammenstellen. Die Quellen könnt ihr da auch bekommen. Oder laut einer Studie über 20 Jahre, in denen Frauen keinen Sex vor der Ehe hatten, liegt die Scheidungsrate 60% niedriger. Das scheint, hier ist schon irgendwo eine Wahrscheinlichkeit höher, dass man besser miteinander klarkommt. Die Zufriedenheit in der Ehe wird gefördert. 72%, die für Sex in der Ehe sind, sind mit Sexualität in der Ehe zufrieden. Circa 40% waren zufrieden, obwohl sie vorher Sex hatten. Das gibt es natürlich auch. Aber wir merken mal, das muss man so auf sich wirken lassen. Irgendwo scheinen wir doch nicht so verrückt zu sein, wenn wir hier dieses Warten bis zur Ehe deutlich machen. Frauen mit psychiatrischer Behandlung hatten zu 86% sexuelle Erfahrung. Vergleichsgruppe von Menschen ohne psychiatrische Behandlung, nur 22% hatten keine sexuellen Vorerfahrungen. Je nachdem, wo man hinguckt, überall merken wir, es ist nachdenkenswert. Antibabypille, Kondom sind nicht absolut sicher. Ich habe jetzt mit einem Jungen zu tun, der das erste Mal mit einem Mädchen schlief, hat ein Kondom falsch behandelt, die Frau ist schwanger geworden. Was macht man dann? Natürlich Pech. jetzt haben wir einen interessanten Fall. Da ist ein Mädchen, die hat schwanger von 4 möglichen 16-Jährigen. Und sie weiß nicht genau, wer das ist, weil die alle zu der gleichen Zeit so dabei waren. Und sie hat sich den Reichsten ausgesucht und der will es nicht sein. Jetzt warten die den Vaterschaftstest ab. Es gibt da komplizierte Komplikationen. Das muss natürlich nicht immer so kommen. Aber die Frage der Abtreibung ist ein sehr schlimmes Thema. Das ist wirklich, viele Kinder werden abgetrieben von Minderjährigen mit all den Folgen, die wir dann in der Seelsorge zu besprechen haben. Und noch eins, es gibt Untersuchungen über 80 Kulturen, wie das da so gehandhabt wurde. Und man hat festgestellt, in den Kulturen, wo die voreheliche Sexualität nicht gelebt wurde, die sind beständiger und sozialer. Während die, wo es gelebt wurde, nach 2, 3 Generationen teilweise sich aufgelöst haben oder kaputt gegangen sind. Was machen wir jetzt noch? Wege aus der Pornofalle. Das sind nur so ein paar Argumente gewesen, wo ich am liebsten jetzt eine Stunde lang Zeit hätte, euch das ausführlicher darzustellen, mit positiven Beispielen, mit Menschen, die sagen, Mensch, wir haben gewartet, es war richtig schwer, aber es ist eine tolle Sache, wenn man seinen Kindern sagen kann, Mensch, wir haben auch gewartet. Aber dazu muss man sich entscheiden, das ist wichtig. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich stecke in der Pornofalle, es ist so, dass ich da wirklich ein Problem habe und das sind bestimmt eine ganze Menge unter uns, Frauen und Männer, die sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, und das sagt man ja nirgends, vor allem in krummen Kreisen nicht, dann habe ich da ein Problem. Dann seid ihr genau richtig. Nur hier so ein paar Stichworte. Ich finde es ganz wichtig, dass man diese Sucht eingesteht. Es gibt so eine säkulare Internetseite, ärztegesundheit.de, da kann man sich selbst sogar testen, ob man süchtig ist. Manchmal erschrecken, was Leute dann feststellen und sagen, Mensch, ich bin ja süchtig. Hatte jetzt jemand, der sagte, ich mache das mit meiner Freundin zusammen, ganz ehrlich, der war total ehrlich zu seiner Freundin. Und dann waren sie beide erschreckt, wie stark er da drin steckt. Und da muss eine Entscheidung gefällt werden, die müssen wir allerdings fällen, in anderen Bereichen auch. Und ich erwarte das in der Seelsorge bei Menschen dann, dass sie mir das schriftlich geben oder laut sagen, nicht nur nicken, weil mit dem Entscheiden für einen Weg, positiven Weg, auch Gefühle und Verhaltensmuster frei werden. Das kann man nicht einfach so nebenbei machen. Es bedarf einer klaren Klärung in diesen Dingen. Und dann muss es darum gehen, dass man sich von Suchtmitteln trennt. Da gibt es tolle Suchtprogramme, xischurch.com zum Beispiel. Da kann man einstellen, dass jemand anders ein E-Mail bekommt, wenn man geguckt hat. Finde ich super. Ich habe einige, die schreiben mir eine E-Mail, bevor sie reingehen ins Internet und wenn sie rausgehen. Dann sehe ich, wie lange sie drin waren. Und einige sagen, Mensch, das ist so eine Barriere, dass du das sogar mitbekommst, wenn ich gucke. Jetzt kam jemand, kam eine E-Mail und kurz darauf kam die zweite, ich bin wieder rausgegangen, ich habe mich so geschämt. Fand ich gut. Ich habe auch an einem Tag in der Woche, wo eine ganze Reihe Leute eine E-Mail von mir bekommen und ich nachfrage. Einfach um Hilfen zu geben, weil die Sucht so stark ist. Da kann man Freunde nehmen, da kann man vieles sich ausdenken, da im Einzelfall kann man da originelle Geschichten erleben, auch ein Erfinderreichtum, worauf Menschen kommen, wenn sie wirklich davon frei werden wollen. Man muss in Anfängen werden, man muss schauen, wo liegt das dran, liegt es an der Lebensgeschichte, man muss Alternativen suchen. Tipps gegen Langeweile, da habe ich so einen Zettel mit 250 Möglichkeiten, was man bei Langeweile tun kann. Es gibt nämlich viele junge Leute, die wissen nicht, was sie außer Computer machen können. Und die haben dann die Aufgabe, mindestens 10 Punkte sich festzumachen, was sie tun könnten, wenn sie in Versuchung kommen. Und das sind alles so Hausaufgaben. Es ist manchmal richtig spannend, was man so erlebt, auf welche Ideen dann Menschen kommen. Aber ein richtiger Pornoabhängiger, der hat keine Ideen mehr. Der sitzt stundenlang vor dem Computer. Das ist ja nur eine Form der Internetsucht. Dann auf die Augen achten. Wir müssen uns entscheiden, wo wir hinschauen. Ihr müsst euch entscheiden, worauf ihr hinschaut, wenn ihr durchs Gelände läuft. Schaut ihr nur auf die schönen Mädchen? Schaut ihr auf andere Werte, auf ein Lächeln vielleicht, auf die Augen, was man sehen kann, auf die Haltung, auf die Kleidung, auf die Musik, auf die vielen, vielen Facetten? Die gehen uns alle verloren, wenn wir sexualisiert sind. Das ist etwas, was man wieder neu üben muss. Und das kann man oft nur in einem Gespräch, in einem ehrlichen Gespräch, wo man sich langfristig begleitet, bewusst machen, damit ein Mensch merkt, Mensch, ich habe da echt ein kaputtes Augenmerk. Also ich sehe ja Dinge, die gar nicht mehr normal sind. Ist so, wie wenn jemand Gardinen aussucht von den Frauen. Da sieht man überall Gardinen. Wenn man die gekauft hat, ist es wieder langweilig. Oder wenn die Leute ein Auto kaufen oder ein Motorrad, dann sehen sie überall die Marke, die sie haben wollen. Wie wenn die ganze Welt voll BMW ist es, glaube ich, hier, ne? Genau, fährt. In Wirklichkeit Mercedes, ja, okay. Aber merkt ihr, das ist das System. Und hier müssen wir ehrlich sein. Ihr macht euch sonst das Leben schwer, eure Beziehung schwer, ihr werdet bis hin zur Ehefähigkeit. Ich möchte euch einfach dafür werben, ein Leben in Reinheit, in der Verantwortung vor Gott, in Klärung der Vergangenheit zu gehen. Und dann auf die Gedanken achten, wo gehen die Gedanken hin. Das bleibt ein Kampf ein Leben lang, aber er kann besiegt werden. Manchmal muss man auch die Lebensbereiche klären. Ich kann zum Hartz-IV-Empfänger schlecht sagen, jetzt hör auf mit Pornos und seh zu, wie du den Tag über die Runden kriegst irgendwo, sondern ich muss in die Bereiche schauen. Meistens haben Menschen, die mit Sexualität nicht klarkommen, andere Bereiche, die nicht so geordnet sind. Das sind nur so ein paar Bereiche, das Leben aufgeteilt. Und da hat man manchmal richtig Arbeit, Elternbeziehungen zu klären oder Hobbys zu klären oder Geldfragen zu klären, Charaktereigenschaften und so weiter und so fort. Das könnt ihr übrigens auch ausführlich nachlesen in dem Heft über Pornografie, was da so ausliegt da hinten, hier am Tisch hinten. Dritte, vierte Stand von hier ungefähr. Das Ziel ist, wir wollen unsere Umgebung prägen. Wir werden von unserer Umgebung, von dieser Welt massiv geprägt, ob wir wollen oder nicht. Was Schöne wäre, dass wir als Gemeinde sagen, nee, das, so ist es, so lebt man das. Und ich erlebe eigentlich, gerade bei den nicht frommen Menschen, die zu uns kommen, sagen, Mensch, was ist denn los bei euch? Was ist denn so anders? Warum kriege ich das nicht auf die Reihe? Kam jetzt ein Junge zu mir und sagte, ach, ich habe Probleme mit meiner Freundin. Ja, was denn? Ja, im Bett ist sie ganz gut, er ist so 20, sie war 17, aber ich weiß nicht, was ich mit ihr reden soll. Also okay, dann müssen wir mal richtig in Beziehung. Ich habe so eine Beziehungsschule gemacht, so ein Jahr, dass wir Leute nicht mehr wissen, was Beziehung ist. Habe angefangen, so Hausaufgaben zu geben. Nach 3 Wochen kam er wieder und dann sagt er, na, wie klappt es denn mit Beziehung? Ja, die Freundin ist schon wieder weg, aber ich habe schon wieder eine neue. Ah, dann kannst du ja richtig Beziehung üben. Ja, im Bett ist die ganz gut, aber ich weiß auch noch nicht richtig, wie das geht. Ich weiß nicht, was ich reden soll. Und da habe ich gemerkt, da sagt der Mensch, was habt ihr gut bei euch? Ihr habt ja richtig Jugendgruppen, wo man Leute kennenlernt. Ich habe keinen. Ich suche überall nur Anerkennung und Liebe und meine Umgebung an der Arbeit, die haben alle Sex und ich will das auch haben. Und dann merke ich, was haben wir es gut als Gemeinde im Jugendkreis zu leben, unter Freunden zu leben, das ist unwahrscheinlich super. Und da können wir einen werbenden Charakter haben, ohne verklemmt zu wirken. Das muss nicht sein. Wir wirken verklemmt, wenn wir es nicht auf die Reihe kriegen. Aber die Anfechtung ist da und da werden wir immer ein Stück aufpassen müssen und auch zusammenhalten müssen. Und da möchte ich einfach nicht alles vorlesen, aber Mut zum Heiraten machen. Wenn man bedenkt, dass unsere Gesellschaft so spät heiratet, es ist schon mühsam. Es ist wirklich schade, auch weil viele keine Kinder mehr bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, mit 40 noch Kinder zu bekommen, liegt nur noch bei 10%. Es ist irgendwas faul in unserem Staat. Und die Kinderzahl nimmt ja dramatisch ab, jetzt letztes Jahr so wenig wie noch nie in der Nachkriegszeit. Und dann möchte ich euch Mut machen, wenn es irgendwie möglich ist, nicht so spät zu heiraten. Ich weiß, dass es schwierig ist, ist mir vollkommen klar. Aber wenn man bedenkt, dass die Geschlechtsreife heute bei Frauen bei ungefähr 11 bis 12 Jahre ist und bei Männern bei 12 Jahren, also auch von 14 auf 12 Jahre runtergegangen ist in 30, 25 Jahren, dass diese Altersspanne von Geschlechtsreife und Beziehungsreife auseinanderklafft. Und das ist eine lange Zeit. Und trotzdem denke ich, das hängt auch mit dem sexuellen Dauerbeschuss zusammen, dass wir ständig herausgefordert werden und umso schwerer ist es in dieser Zeit auch zu leben. Und da möchte ich ein paar Denkanstöße geben. Ich finde es wichtig, dass wir in jungen Jahren uns voll auf unsere Gaben konzentrieren, dass wir Musik machen, Sport machen, Freunde haben, Spieleabende, auf Tour sind, zu Konzerten, dass wir nicht zu Hause nur rumhängen und uns da irgendwie vergnügen, sondern dass wir wirklich unser Leben sublimieren, nennt man das. Das Umsetzen der sexuellen Kräfte in auch geistige Fähigkeiten. Und der Einsatz für Jesus ist das Beste, was wir machen können. Einfach fröhlich reinpowern und unsere Gaben einbringen, unsere Berufung finden, Freundschaften pflegen. Und ich finde, man kann auch für seinen Partner beten. Ich bin nicht der Freund davon zu sagen, Gott hat einen bestimmt für dich. Von den Witwen heißt in der Bibel mal, sie sollen heiraten, wen sie wollen, nur dass es in dem Herrn geschehe. Da habt ihr schon noch eine Aktivität, da finde ich es auch total normal, hier auf so eine Tagung, auf Freizeiten, einander mal ein bisschen tiefer in die Augen zu schauen. Das ist schon okay. Aber zu wissen, da lebt schon ein Partner, da kann man für beten, Herr, gib, dass diese Person bewahrt bleibt, dass sie auch reif ist dann, wenn wir uns entdecken. Dass man irgendwann entdeckt, Mensch, das ist sie jetzt, das ist super. Und das ist aber jedem ein Wunder für sich und immer wieder unterschiedlich. Wäre ein schönes Thema für sich, wie man seinen Partner findet. Da gibt es viel zu sagen, auch zur Psychologie dazu. Genau. Noch für Verliebte, Verlobte noch ein paar Hinweise. Gerade die Zeit des Wartens ist oft mühsam und da muss man sich schon auch Gedanken machen. Wenn man sie nicht macht, dann ist es schon schwierig. Meine Grenzen, deine Grenzen, unsere Grenzen. Man muss sie definieren. Jetzt sagte jemand zu mir, wo habt ihr denn die Grenze gesetzt? Ja, Oberkante, Unterhose, sagt er. Naja, okay, ist eine originelle Formulierung. Ihr müsst gucken, wo ist eure Grenze, die ihr sagt, das ist vernünftig. Ich habe nicht den Mut zu sagen, das ist jetzt die Grenze. Im Einzelfall schon, wenn jemand fragt. Aber ich denke, wir müssen hier eine Grenze finden, die auch der Beziehung gemäß ist. Wen küsse ich, wann, wo, wie, warum? Dass man da einfach auch drüber nachdenkt, weil das immer etwas Besonderes ist. Der Kuss sollte auch was Besonderes bleiben. Wir sollten Literatur lesen, Ideen lesen, wie wir besser miteinander umgehen, wie wir Beziehungen gestalten. Und viel, viel reden, reden, reden. Ich finde, das ist das ganz Wichtige, dass man sich kennenlernt. Ich staune oft, wie wenig sich Menschen kennen. Es gibt so mehrere Stufen der Kommunikation und diese emotionale Ebene, Enthüllungsebene, die haben viele überhaupt nicht gelernt, weil man zu Hause nicht geredet hat. Und da möchte ich euch Mut machen. Ich frage bei Paaren, die heiraten, immer gerne, wie ist das bei dir zu Hause? Wie haben die Eltern kommuniziert? Wenn die nicht gut kommuniziert haben, ist es meistens bei den Kindern auch ein Manko. Oder wie haben die Zärtlichkeit ausgetauscht? Haben die überhaupt Zärtlichkeit ausgetauscht? Wenn das nicht der Fall ist, kann man das so mitvererbt haben. Oder wie haben die über den Glauben geredet? Man heiratet ja die Familie mit mindestens einigen Eigenschaften. Darüber sollte man ganz, ganz viel reden und nicht zu viele Nächte verbringen, sozusagen viel zu erfahren über den anderen. Und dann auch vieles denken zusammen und so weiter. Und man sollte bedenken, wenn es denn zur Trennung kommt, was ich auch ein Stück normal finde, man lernt sich kennen, man prüft das, ist total normal, dass man sich dann trennen kann ohne Schuldgefühle. Wie oft höre ich von Leuten, die sagen, ja, wir haben intim zusammengelebt, das hat uns auch nicht zusammengebracht und jetzt fühle ich mich wie verraten. Jetzt hat er eine andere und ich hätte das so gern aufbewahrt. Da möchte ich Mut machen, da auch immer wieder daran zu denken. Viel Freizeit gestalten, zusammen auf Freizeiten sein, unter Gruppen sein, alles Ideen, die man so nennen kann. Zugehörigkeiten schaffen, in Gemeinschaft mit anderen. Und für Pärchen, die miteinander zu weit gegangen sind, die sagen, Mensch, wir haben schon mal eine Erfahrung, das ist bei fast 80-90% leider der Fall, auch in frommen Kreisen. Eine Statistik besagt, dass es 84% sind. Ich weiß es nicht. Die Realität ist, dass es sehr häufig der Fall ist, weil man nicht warten konnte. Nicht, weil man überzeugt war davon, dass es richtig war, das auch teilweise, sondern weil es über einem gekommen ist, weil die Sexualität zu stark ist. Manchmal denke ich auch, Gott hat das zu stark gemacht mit der Sexualität. Der hätte das ein bisschen zurückschrauben können, aber irgendwie hat Gott sich wohl das dabei gedacht. Und da kann man auch um Vergebung bitten, einander vor Gott. Da kann man einen Schritt zurückgehen, da kann man zusammenbleiben, da kann man heiraten, da kann man auch aufräumen. Wir müssen nicht mit einer belasteten Vergangenheit leben. Wir können als Menschen, die vom Glauben her kommen, von Vergebung leben. Und ich würde euch so wünschen, dass ihr wirklich diese Tage nutzt dafür, einfach euch da auch gegenseitig Vergebung zuzusprechen, euch wirklich zu begegnen, dort wo Vertrauen ist. Und da entsteht Gemeinschaft. Da steht dann wirklich, das sind Erlebnisse, die dann sehr prägend sind, auch für solche Tage. Es ist nicht zu spät, das wunderbare Geschenk Gottes, der Liebe und Sexualität neu zu gestalten. Es ist nicht zu spät. Dazu könnte ein Gespräch mit den Seelsorgern eine echte Chance sein, neu zu starten. Wer diese Präsentation haben will und noch ein paar andere Gedanken dazu, kann mir auch einfach eine E-Mail schreiben, r.trauernicht@weißeskreuz.de, dann bekommt ihr das. Auch was ich heute Abend sage zu Hotel Mama, da geht es so um Loslösung vom Elternhaus, habe ich noch einige Gedanken, die kann man gerne haben, verbreiten und vieles andere mehr. Das sollen alles nur so Denkanstöße, so wurde es ja ausgeschrieben sein für euch, einfach nochmal in dem Gewirrwarr dieses Tages zu kurz zur Ruhe zu kommen und darüber nachzudenken. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Du hast es geschafft. Applaus